Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Mein Name ist Theresa Hirgeist und ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich Robert Hesselbach von der Universität Erlangen-Nürnberg. Hallo Robert.
Hallo Theresa, grüß dich.
Warum du so besonders bist, das ist deshalb, weil Robert der erste Linguist ist, der in unserem Podcast interveniert. Wie es dazu kommt und was es damit auf sich hat, werdet ihr gleich erfahren. Ich stelle dich mal kurz vor. Du bist akademischer Rat an der Uni Erlangen und deine Forschungsinteressen liegen im Bereich syntaktische Komplexität, Korpus- und Varietätenlinguistik, die Sprachgeschichte, sprachliche Norm, Schriftlichkeit und Mündlichkeit, Sprachkontakt, Phonetik, Phonologie, digitale Methoden in der Linguistik und digitale politische Diskurse in der Romagna. Also so ungefähr alles, was in der Sprachwissenschaft drinnen ist, aus der Perspektive einer Literaturwissenschaftlerin.
Ja, langweilig wird mir nicht, glaube ich.
Ja, wir sind auf dich gekommen, weil du einen Sammelband herausgegeben hast jüngst, der Digital Stylistics in Roman Studies and Beyond heißt, zusammen herausgegeben mit José Calvoteo, Ulrike Henrik Rama, Christoph Schöch und Daniel Schlör. Und da hast du bereits eine Stilanalyse im Bereich der französischen Literatur durchgeführt und eine weitere Computeranalyse des Stils in Roberto Bolaños 2666. Und der Artikel ist auch eben vor kurzem erschienen im Sammelband Perspective de Recherche en Linguistique et Philologie Romane. Das heißt, im Endeffekt, du schaust dir literarische Texte an, sie sind ein Forschungsgegenstand, aber aus linguistischer Perspektive, und das interessiert uns jetzt ein bisschen genauer, wie kam es dazu, dass du in fremden Gefilden wilderst?
Das ist eine gute Frage, das ist eine völlig berechtigte Frage natürlich. Also wenn man ganz früh anfängt, dann war es natürlich schon so, dass ich im Romanistikstudium natürlich auch viel Literatur gelesen habe und ich hatte auch Seminare bei Herrn Professor Pötters zu Linguistik und Literatur. Er selbst hat ja viel zu Dante und italienischer Literatur auch geforscht. Und tatsächlich wäre ich vermutlich auch in die Literaturwissenschaft abgebogen mit der Doktorarbeit, wenn ich nicht vorher in der Vorlesung zu Linguistik und dann auch Syntax irgendwie solche Zweifel gehabt hätte an den Aussagen, die da getroffen wurden, dass ich gesagt habe, ich muss es unbedingt selbst untersuchen, dass ich dann in der Linguistik gelandet bin. Aber das Interesse für Literatur, für literaturwissenschaftliche Fragestellungen ist natürlich schon da, zumal ich auch eben selbst gerne lese. Wir werden vielleicht gleich über Bolaño und seinen Roman noch sprechen. Und dann hat sich das eben so ergeben, ich habe in meiner Dissertation zu Syntaxkomplexität und Diaphasik, also situativen, stilistischen Varietäten des Spanischen und Französischen gearbeitet. Und nach dieser Diss, wenn man sich fragt, was mache ich denn jetzt, dann gab es eben die Möglichkeit in Würzburg eine Nachwuchsforschungsgruppe zu leiten, die eigentlich Christoph Schöch, französischer computerausgerichteter Literaturwissenschaftler, der dann aber als erster Romanist für einen Lehrstuhl für Digital Humanities in Trier berufen wurde und dann sozusagen ich die Möglichkeit hatte, diese Nachwuchsforschungsgruppe zu leiten. Und aus diesem letzten Jahr der Nachwuchsforschungsgruppe ging dann die Tagung eben hervor, die wir in Würzburg gemacht haben, zu Digital Stylistics and Roman Studies and Beyond, bei der eben ganz viele Teilnehmerinnen aus Europa, aus den romanischsprachigen Ländern dabei waren, aber eben auch Leute aus den Niederlanden, aus den USA. Und da war dann beispielsweise auch die Idee dahinter, mal zu gucken, die Methode, die ich in meiner Diss angewandt habe, für zu gucken, ob man damit Untergattungen bei Autoren, die in verschiedenen Gattungen schreiben, eben analysieren kann. Und jetzt, du hast es angesprochen, in dem Sammelband war das ein Artikel zu den Texten von Echnoz und Catra in Frankreich. Und da hat sich dann schon gezeigt, dass also Syntaxkomplexität jetzt nicht zwingend zur Unterscheidung von Gattungen, Subgattungen, Untergattungen dienen kann, sondern es ist ein sehr autorenspezifisches Merkmal. Also der eine schreibt eben komplexer als der andere. Das kann man vorher vermuten, wie so oft in der Wissenschaft, wenn man es sich dann anschaut und empirisch, dann kommt eben genau das raus auch. Aber es ist ein Ergebnis und die Methode funktioniert eigentlich ganz gut in dem Zusammenhang. Und das, was wir bei Bolaño gemacht haben, mit zwei Jetzt heißt es 2666, 2666. Da war es tatsächlich so, dass ich den Roman gelesen hatte. Und dann gibt es dieses Kapitel 4. Das, also mit mir hat das etwas gemacht. Ich glaube, in der Literaturwissenschaft nennt man das dann Rezeptionsästhetik. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber da geht es um diese Frauenmorde in Santa Teresa. Und das ist offensichtlich, und auch das wusste ich bis zur Lektüre dieses Romans nicht, an die Femizide in Ciudad Juárez in den 90er Jahren angelehnt. Und der Stil ändert sich halt auf einmal abrupt. Also es wird über 300 Seiten, ist das Kapitel, glaube ich, lang, sehr genau beschrieben, was diesen Frauen angetan wurde. Und nach diesen 300 Seiten hatten, wenn man das gelesen hat, dann macht das schon etwas mit einem. Aber wir hatten die Idee mit Ulrike Henny-Kramer, inzwischen Juniorprofessorin für Digital Humanities in Rostock, dass wir, wenn das Projekt zur computergestützten literarischen Gattungsstilistik in Würzburg abgeschlossen ist, dass wir mal was zu Bolaño machen und uns angucken, binnenspezifisch, ob sich in diesem Roman selbst die Stilistik in dem Roman selbst in den unterschiedlichen Kapiteln dann ändert. Das war so ein bisschen die Idee und in dem Fall ist es dann tatsächlich auch so. Also weil es in einem sehr journalistischen Stil geschrieben ist, da hat man null direkte Rede, also die Parameter, die wir uns angeguckt haben, waren direkte Rede, Engrams, Most Frequent Words, Lexical Richness etc. Und das ändert sich alles in diesem vierten Kapitel. Also man kann mit quantitativen Verfahren dann schon eindeutig feststellen, dass dieses Kapitel 4 sprachlich, stilistisch eben schon anders ist als die anderen vier Kapitel, die vielleicht narrativischer sind, als jetzt dieses spezielle Kapitel. Und so, das ist jetzt kein großer Forschungsschwerpunkt von mir, das hat sich eigentlich immer nur aus dem Interesse heraus dann sozusagen gebildet. Und ich glaube, dass, da können wir jetzt ja gleich drüber sprechen, dass solche quantitativen Zugänge zu literarischen Texten jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss sind, aber dass sie vielleicht komplementär zu Untersuchungen, die in der Literaturwissenschaft geführt werden, vielleicht gelten können.
Könnte man vielleicht sagen, du hast durch diese Analyse dann dir erklären können, wieso du auf das Kapitel anders reagiert hast als auf die restlichen Kapitel, oder?
Ja, total. Also, ich meine, wenn man das an einem Beispiel deutlich machen will, es gibt von Engrams, also das sind so mehrteilige auf syntagmatischer Ebene, also mehrteilige Lexeme hintereinander oder sprachliche Zeichen. Und dann gibt es jetzt bei Bolaño zum Beispiel in diesem Kapitel 4, gibt es dann immer schon solche Ausdrücke wie las causas de la muerte, das kommt sehr, sehr, sehr oft, oder se encontró el cadáver de, oder después del hallazgo del cadáver. Also es geht immer darum, dass man die Leichen gefunden hat, dass erklärt wird, warum dieser Mord geschehen ist etc. Und diese Versatzstücke findet man halt auffällig oft in dem Fall, in diesem Kapitel, ne, was vorher überhaupt gar nicht zum Tragen kommt, also in den anderen Kapiteln. Und so kann man dann schon eben das, was man vorher als subjektiven Eindruck hatte bei der Lektüre, kann man das dann schon objektivieren und das ein bisschen auf breitere Basis stellen.
Und wie habt ihr das genau untersucht? Also mit welchem Programm und wie funktioniert dieses Programm? Vielleicht magst du das ein bisschen beschreiben.
Ja, also ich werde jetzt etwas sagen, wo wahrscheinlich mich alle zuhörenden Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler schräg anschauen würden. Wir haben sozusagen den Text zerhackt. Das heißt, man guckt natürlich jetzt, die Kapitel sind ja unterschiedlich groß und dann sucht man sich immer Absätze von 10.000 Wörtern sozusagen, da sucht man sich die nächsten 10.000 Wörter und so kann man jedes Einzelkapitel sozusagen in eine bestimmte große Anzahl von Chunks, ne, einteilen. Also Kapitel 1 hat dann, was weiß ich, 3x10.000 plus 1x8.000, Kapitel 2 hat entsprechend viele, viele Teile und dann guckt man, da gibt's ein Programm, das heißt Stylo, also das ist stilometrische Unterschiede messen kann auf Grundlage von den häufigsten Wörtern, diesen häufigsten Engrams. Und das kann dann tatsächlich den Abstand berechnen mit bestimmten Maßeinheiten zwischen diesen Chunks sozusagen. Wenn man jetzt beispielsweise die 13 oder 14 Chunks aus Kapitel 4 hat und die sich aber mischen würden mit anderen Chunks aus anderen Kapiteln, dann könnte man sagen, okay, gut, die sind offensichtlich stilistisch nicht sehr unterschiedlich, aber dadurch, dass sich Kapitel 4 an einer Stelle total konzentriert, die einzelnen Chunks, und die anderen aus den anderen vier Kapiteln sich dann entsprechend unterschiedlich mischen, weiß man, okay, Kapitel 4 ist irgendwie total anders. In Bezug immer auf das, was einen interessiert, auf die häufigsten Wörter, die Engrams, die Satzlänge etc. oder Anteil direkter Rede. Und das kann man dann tatsächlich auch gut beschreiben und auch vor allem, und das finde ich jetzt nicht ganz unwichtig, auch visuell gut darstellen.
Hm. Verstehe. Und habt ihr zwischen diesen Parametern differenziert oder weißt du, wie ich meine, dass sie unterschiedliches Gewicht haben oder habt ihr euch einfach angeschaut, wie viel ist halt von der direkten Rede oder wie viel gibt's da?
Nee, also größer differenziert haben wir sie jetzt nicht. Ich meine, das war ein Artikel oder eigentlich ein Vortrag für die Tagung von der Société Linguistique Romaine. Das Thema könnte man bestimmt noch weiter bearbeiten. Ne? Da gibt's also dieses Buch, ich meine, schöne Grüße an Benjamin Loy. Das ist ja sowieso wahnsinnig komplex und was uns interessiert hat eben ist, wie man den Stil messen kann und ob derselbe Autor, der Roman, beziehungsweise Bolaño hat es ja nicht als einen Roman geschrieben, der hat es ja als 5 Kurzgeschichten oder kurz einzelne Geschichten geplant, wobei er dann schon angesichts seines bevorstehenden Todes, er war ja an Krebs erkrankt, das einfach finanziell vermarkten wollte, damit seine Familie abgesichert ist sozusagen. Und die 5 Kapitel sind inhaltlich lose miteinander verbunden, ne, aber es ist eben von der Familie posthum als ein Roman dann veröffentlicht worden und hatte seinen Erfolg.
Ihr habt da ja in der Vorgehensweise sehr klare Überschneidungen mit den empirischen Literaturwissenschaften, die ja solche Analysen durchführen und da versuchen, eine Systematik zu finden, um dann eben in weiterer Folge zu erklären, wie reagieren viele LeserInnen auf bestimmte Textpassagen oder welche Parameter müssen gegeben sein, zum Beispiel damit Spannung entsteht oder damit irgendwelche Emotionen entstehen. Und da ist es auch so sehr zentral, diese Idee, dass der Text bestimmte Rhythmen generiert. Und das können Rhythmen unterschiedlichster Art sein. Und das passt eigentlich so ganz gut zu deiner Idee von dieser Häufigkeit, die Häufigkeit der Wiederkehr bestimmter Elemente, weil das ja auch eine Art von Rhythmus ist, der sich dann durch den Text zieht. Mhm.
Genau, also was man eben mit diesen quantitativen stilometrischen Analysen macht, ist eigentlich, dass man unterschiedliche Texte vergleicht. Also es wird ja ganz häufig in der Autorenschaft Attribution oder Zuschreibung ja verwendet. Also wenn man nicht weiß, von wem ist dieser Text und man hat aber Vergleichstexte, dann kann man das mit stilometrischen Methoden dann annähernd bestimmen, von wem dieser Text ist. Aber was wir eben bei Bolaño gemacht haben, ist, wir haben den Text jetzt nicht mit anderen Texten von Bolaño verglichen, sondern die Einzelkapitel. Das war ein bisschen der neuere Ansatz vielleicht, was aber tatsächlich der Komplexität dieses Buches geschuldet ist.
Ja, und vielleicht in Zukunft auch ganz interessante Wege eröffnet. Ja.
Ja, sicherlich. Also das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, also wir wollen dann natürlich niemandem jetzt absprechen, dass man Bolaño nicht anders logischerweise analysieren könnte. Es ist eben ein vielleicht neuerer Weg, wie man mit Texten umgehen kann. Und ich habe ja gerade selber gesagt, also ich würde auch nie sagen, dass man die Texte nicht mehr irgendwie hermeneutisch eng lesen sollte, weil genau das war bei mir der Grund, warum ich mich dann sozusagen ja auseinandergesetzt habe mit einer stilometrischen, quantitativen Analyse dieses Romans. Also das schließt sich meiner Meinung nach auch überhaupt gar nicht aus.
Es müsste da also irgendwie so eine Synergie geben zwischen LinguistInnen und LiteraturwissenschaftlerInnen, ne? Dann wäre es wahrscheinlich am produktivsten, wenn da so Gemeinschaftsprojekte entstehen, wie ihr das ja in eurem Sammelband beispielsweise vom Design her hattet.
Ja, und da muss man also, wie gesagt, halt auch auf offene Ohren stoßen. Also es gibt manche Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die bewerben sich dann, sagen wir mal, mit einem digital ausgerichteten oder einem Paper für eine Konferenz und dann wird aber gesagt, nee, das ist zu digital. Also das ist ein anderes Verständnis von Wissenschaftlern, das ich habe. Also selbst gerade wenn es solche neuen Methoden gibt, muss man sich das irgendwie anhören und diskutieren. Ob man selber gut findet oder nicht, steht ja auf dem anderen Blatt. Aber das finde ich schon ganz wichtig, dass dieser Austausch besteht und dass man da eben offen ist. Und wie ich gerade gesagt habe, ich bin der Letzte, der das irgendwie als konträr sieht, sondern ich glaube, das ist eine gute komplementäre Geschichte.
Ja, die Debatte über die Beziehung von Literaturwissenschaften und Linguistik ist ja eine ganz lange. Und in den letzten Jahrzehnten war ja eher so die Tendenz, dass es sich ein wenig auseinanderentwickelt hat, ne? Dass sich die Linguistik immer mehr spezialisiert ausdifferenziert hat, ebenso die Literaturwissenschaften und dass da zur Kooperation gar nicht mehr so ein, gar nicht mehr so die Anlässe dann bestanden, weil es fast so ein Auseinanderdriften ist, ne? Zu Beginn der Fachgeschichte war das ja gang und gäbe, dass da so eine Verschmelzung herrscht und dass bei den einzelnen Personen es ja in den Lebensläufen man es auch erkennen konnte, ne? Dass die zu beiden Gebieten arbeiten, beziehungsweise dass im Kopf auch diese Trennung gar nicht bestand.
Ja, und dass man einfach, wenn man zum Beispiel in romanischer Philologie promoviert hat, dass man ganz natürlich über Literatur und Sprachwissenschaft geprüft wird. Ne? Also das ist, soll jetzt kein Plädoyer sein, dass das wieder eingeführt werden soll. Aber klar, das ist schon ein bisschen eine holistischere Herangehensweise an das Ganze. Aber ich finde, das fängt ja auch schon an den Universitäten oder an den Instituten an. Also man kann natürlich auch schon gerade mit Studierenden, oder da finde ich das ja total wichtig, dass man zum Beispiel mal übergreifende Seminare anbietet, ne, aus der Literatur und Sprachwissenschaft, damit auch die Studierenden irgendwie sehen, okay, was ist denn da die Verbindung und wie kann man an Texte unterschiedlich herangehen etc. Das trägt sich ja meiner Meinung nach irgendwie später dann nur fort, ne, wenn man immer so scheuklappenmäßig vor sich her arbeitet oder so. Also ich habe das immer sehr genossen, den Kontakt zu den Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber eben halt auch die Fragestellungen, die einen an Texte, literarische Texte da beschäftigen können.
Ja, voll. Wie siehst du die Zukunft denn von Literaturwissenschaft und Linguistik? Wie sollte es sein?
Also ich glaube, das hat man jetzt ja vermutlich auch schon rausgehört, dass ich ein großer Freund bin, dass die beiden Disziplinen jetzt natürlich nicht total eng zusammenarbeiten, aber A, dass es Verständnis für die entsprechenden Fragestellungen gibt und B, dass man natürlich auch in welchem Kontext auch immer, ob das jetzt in der Lehre ist, zum Beispiel mit den Studierenden und den Kollegen am jeweiligen Institut, oder ob das auf Tagungen ist, dass man beispielsweise transversale Sektionen auf Kongressen etc. anbietet. Häufig hängt das vom Interessenschwerpunkt der jeweiligen Kolleginnen und Kollegen bzw. Forschenden ab. Aber ich bin ja auch Mitglied der AG Digitale Romanistik im Deutschen Romanistikverband und da sind ganz unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Disziplinen mit drin und da diskutieren wir natürlich genau solche Optionen, ob man jetzt eine Sektion anbietet beim nächsten Romanistiktag etc. und so. Also ich glaube, dass es gerade im Hinblick auf digitale Methoden vielleicht wieder besser werden könnte, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil man da natürlich schon, also das, was in der Linguistik an Korpuslinguistik schon seit 50 Jahren irgendwie gemacht wird, ne, dass man jetzt literarische Texte als Corpora hernimmt, das kann eine gute Grundlage sein, einfach wieder vielleicht ein bisschen intensiver miteinander zu arbeiten und sich auszutauschen.
Bei all diesem Auseinanderdriften und manchmal gibt es ja sogar Forderungen da oder Ideen, dass die Linguistik bei der allgemeinen Sprachwissenschaft besser aufgehoben sein könnte als innerhalb der Romanistik und dass da mehr Anknüpfungspunkte bestünden. Aber trotz diesen Gedanken gibt es auch immer wieder so innerhalb der Romanistik diesen Wunsch, dass da so eine Konvergenz stattfindet und dass da eben Synergien entstehen. Ne? Ich denke, das macht ja auch die Besonderheit unseres Fachs aus.
Ja, absolut. Also ich würde jetzt, gut, dafür bin ich zu sehr romanistischer Sprachwissenschaftler, dass ich jetzt die Sprachwissenschaft der Romanistik an den Instituten, an die allgemeine Sprachwissenschaft auslagern wollen würde. Also ich glaube, da hat unsere Disziplin auch schon viel zu bieten, gerade mit der Mehrsprachigkeit und dem Sprachvergleich und auch tatsächlich der Sprachgeschichte, weil das mache ich ja auch in Erlangen recht intensiv, zumindest in der Lehre. Insofern würde ich doch schon, also ein Plädoyer dafür halten, ne, die Romanistik, die Sprachwissenschaft der Romanistik auch als eigenständige und tatsächlich ziemlich coole Disziplin
beizubehalten. Das steht außer Frage, ja.
Ja, und natürlich genauso die Literaturwissenschaft, ne? Also man könnte ja auch sagen, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, da macht man ein bisschen Cervantes, ein bisschen Molière und das war's. Aber ich glaube, da haben wir als Fach der Romanistik einfach zu viel zu sagen, um in einer anderen Denomination irgendwie aufzugehen darin.
Ja, jetzt sind wir schon mittendrin in der Fachdebatte. Du hast dich ja auch beim DRV sehr viel für NachwuchswissenschaftlerInnen eingesetzt schon. Was würdest du sagen, wie kann man ausgehende Studierende motivieren für eine wissenschaftliche Karriere?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, eine sehr gute Frage tatsächlich. Also wir haben ja alle an den Universitäten mit einem demografischen Wandel zu kämpfen, dass einfach immer weniger Leute nachkommen und dann vielleicht auch mit einem Mentalitätswandel, dass die Leute irgendwie auch anders arbeiten wollen. Und ja, die Zeit beim DRV als Mittelbauvertreter hat mir natürlich wahnsinnig viele Einblicke verschafft in die Problematik von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und also man muss Angebote schaffen, glaube ich. Also wir haben das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, haben wir in Würzburg damals am Institut von den Mitarbeitern die Idee gehabt, wissenschaftliche Zeitschrift zu gründen, die sich eben explizit an den wissenschaftlichen Nachwuchs der Romanistik wendet, wobei ich das Wort Nachwuchs gar nicht so gern mag, weil auch das suggeriert ja schon den Leuten, die an der Uni bleiben wollen, dass sie Nachwuchs sind und die Leute haben alle studiert, haben einen erfolgreichen Abschluss hinter sich. Also ich mag das Wort nicht, aber wir hatten tatsächlich die Idee, eine Zeitschrift auf den Weg zu bringen, weil wir das Gefühl hatten, dass von ganz vielen Abschlussarbeiten zum Beispiel, damals noch Magister vielleicht, aber inzwischen Bachelor- und Masterarbeiten, dass da tolle Ergebnisse teilweise herausgearbeitet werden, die dann aber irgendwo bei Professorinnen und Professoren im Schrank stehen und es hört nie jemand davon. Und wenn du vorhin von Synergien gesprochen hast, dann ist zum Beispiel das eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, du hast hier deine tolle Abschlussarbeit, willst du das nicht als Artikel veröffentlichen? Und dann merkt der oder diejenige schon, okay, was es heißt, wissenschaftlich zu arbeiten, mal Feedback zu seinem Text zu bekommen und dann vielleicht sogar die erste Publikation zu haben. Und das war damals der Auslöser. Und ja, inzwischen sind gerade dabei, die 10. Ausgabe von Promptus eben vorzubereiten. Und ich glaube, das ist das, was man machen muss, um Leute an der Uni zu halten, dass man Angebote schafft. Wir können das Wissenschaftsvertragszeitgesetz logischerweise nicht ändern, aber wir haben beim DRV damals auch diese Sommerschulen auf den Weg gebracht, die ja immer noch sehr erfolgreich laufen. Also dass es eine Sommerschule für Literaturwissenschaft, eine für Sprachwissenschaft gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn man diese Angebote wahrnimmt, dass man da tatsächlich dann auch eine gute Möglichkeit hat, an der Uni zu bleiben, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, ganz abgesehen von dem Input, den man zum Beispiel jetzt bei so Sommerschulen bekommt.
Ja, absolut. Da wart ihr mit Promptus ja Vorreiter. Das gab es vorher ja gar nicht, solche Undergraduate-Zeitschriften. Wir haben in Wien jetzt mittlerweile ja auch eine, die Vistas so heißt. Ja. Und ich denke, es ist einfach eine gute Möglichkeit, so einen fließenden Übergang zu schaffen zwischen Studierendenleben und Wissenschaftsleben dann. Dass da die Schwellen einfach nicht so hoch sind, ne?
Ja, genau. Und dass man eben halt auch frühzeitig schon erkennt, das ist so ein bisschen wie beim Lehramtsstudium, wo die Leute dann auch hoffentlich nicht erst nach Abschluss des Studiums, wenn sie vor der Klasse stehen, merken, ob sie ins Lehramt wollen oder nicht, sondern dass man, wenn Leute das Interesse haben, ihnen entsprechende Angebote schafft, die es attraktiv machen und die sozusagen auch frühzeitig auf eine Vernetzung, auf Austausch, auf auch Kongressteilnahme. Ne? Mhm. Also das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Wenn junge Leute mit neuen Ideen kommen, dann sollten die auf alle Fälle eingeladen werden und dann kann man alles diskutieren. Nur von vornherein sollte man sie nicht abschrecken, finde ich.
Ja, Robert, dank dir für dieses Miteinander von Linguistik und Literaturwissenschaft, das wir jetzt hier hatten und für diesen Einblick in diesen Forschungsbereich, der hoffentlich in Zukunft viele Synergien schaffen wird.
Ja, ich bedanke mich, Theresa. Es war schön, dich wieder mal zu sehen. Wir haben uns ja früher auf jeder Tagung irgendwie gesehen. Seit Corona sind die Tagungen ein bisschen weniger geworden oder zumindest die Besuche vielleicht. Aber vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit dir darüber zu sprechen.
Ja, sehr gern. Ganz herzliche Grüße nach Erlangen.
Wird ausgerichtet.
Und, ja, das war's heute für Fabulari und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dann. Herzliche Grüße.